Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
Die Syrer, die seit 2015 bei uns sind, die unter Merkel damals gekommen sind, das ist jetzt 8 Jahre her, die bekommen momentan sehr großzügig die deutschen Pässe, sind aber noch nicht unbedingt im Arbeitsmarkt integriert. Und ich sehe das als politischen Fehler, hier zu schnell denen mit dem Pass hinterherzulaufen, ohne zu erwarten, dass die vorher einen Arbeitsplatz haben und sich integriert haben.
Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wäre sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche halten dürfte und haben dürfte. Und wir würden die Schwerkriminellen einsperren. Das war der richtige Weg.
Hörst du mich noch?
So. Ich höre dich noch. Hörst dich wunderbar an. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wart jetzt gerade Teil dieses Soundtests zu Beginn. Das heißt, wir sind gerade in einem Remote-Gespräch. Wir, das sind Maurice Konrad und ich, Thilo Mischke. Und wir sprechen heute über den Fall Aiwanger. So nenne ich es jetzt einfach mal. Erstmal so ganz ohne Haltung und Meinung drin, sondern einfach, worum es geht. Und ich möchte im Vorfeld dieser Folge gleich etwas diskutieren. Maurice Konrad ist Kolumnist für die Taz. Er ist auch Klimaaktivist. Und jetzt könnte man mir ja sofort vorwerfen, das sei ja ein biased Gespräch, was ich hier führen würde. Wie könne ich denn mit so einem linken Journalisten, der sich für das interessiert, was Aiwanger verachtet, nämlich die Klimakatastrophe versuchen zu abzuwenden und für die Taz zu schreiben, wie könne ich denn mit so einer Person über dieses Thema sprechen? Und ich möchte das ganz kurz am Anfang erklären, aus einem ganz einfachen Grund. Das, wofür Hubert Aiwanger in der Kritik steht, ist nichts, was man biased bespricht. Es kann nicht sein, dass irgendjemand in dieser Debatte sagt, naja, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn Menschen durch einen Schornstein geblasen werden und wenn man als 17-Jähriger sich dafür entscheidet, Faschist zu sein, das sollte erlaubt sein. Das, und da verlasse ich tatsächlich diesen Boden der Neutralität als Journalist und sage, nee, geht nicht. Bei Faschismus hört es auf, bei dem Wunsch, dass Menschen sterben, Menschen umgebracht werden, da gibt es keine Biased-Debatte, da gibt es nur ein Gespräch darüber, was diesen Mann bewegt. Und jetzt kommen wir zu Maurice. Warum diese Debatte in Deutschland, das ist gleich die erste Frage auch an dich,
Warum gibt es diese Debatte überhaupt in Deutschland? Das ist das größte Fragezeichen, was in dieser ganzen Geschichte über meinem Kopf ist. Warum wird darüber verhandelt, ob dieser Mann seine Politik weitermachen kann oder nicht, wenn doch eigentlich klar ist, ein Mensch mit so einer Haltung sollte nicht in der Politik Deutschlands tätig sein?
Ja, danke erstmal, dass ich heute hier sein darf. Ich hoffe, alles funktioniert soweit. Genau, also die Frage habe ich mir auch gestellt tatsächlich, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Gegenreaktionen gegen diese Kritik an Aiwanger so heftig ausfallen, sondern irgendwie naiverweise gedacht habe, es gäbe einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass das aufgearbeitet werden muss. Also wenn es irgendwas gibt in der Bundesrepublik Deutschland, über das es Konsens gab, dann war eben, dass Vorwürfe im Antisemitismus über den Antisemitismus Restus aufgeklärt werden. Ich glaube, der Grund, warum das so ist, die Frage, was du mir gestellt hast, ist, weil wir einfach seit einigen Jahren eine Generation von PolitikerInnen erleben, die gelernt haben, dass wenn man einfach Skandale aussitzt und so ein bisschen in dieser Trump-Manier einfach seine ganz eigene Kampagne fährt, dass man am Ende insofern unbeschadet da rausgeht, dass es sich immer Leute finden, die irgendwie zu einem halten. Egal, was man sagt, egal, wie glaubwürdig man ist. Einfach, weil es keinen, ja, lagerübergreifenden, möchte man sagen, Konsens in diesen Fragen gibt, weil jeder Angst hat, wenn wir jetzt hier sozusagen Aiwanger in den Rücken fallen als, ich sag jetzt mal, Team Aiwanger, dann schenken wir denjenigen was, die ihn sozusagen stürzen wollen. Also es gibt einfach offensichtlich diesen Boden nicht mehr, auf dem man sich irgendwie verständigt, wo Grenzen sind. Und ja, ich glaube, dass viele Leute Angst haben, die irgendwie Aiwanger gut finden oder die vielleicht auch die Politik, die er sonst macht, gut finden, dass die Angst davor haben, dass man dann in Anführungszeichen einen Kulturkampf verliert. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich sämtliche Skandale in der Politik mittlerweile auf dieser Ebene diskutiert werden. Es geht eigentlich nur noch um Taktik. Also es geht nicht wirklich um Haltung oder um grundsätzliche Fragen, sondern es geht um die Frage, ist das jetzt für mein Team in Anführungszeichen das Profitabelste? Ich glaube, auch so hat Markus Söder in dieser Sache entschieden. Ich halte die Entscheidung auch für falsch, dass er ihn im Amt gelassen hat. Aber er hat nicht so wahnsinnig gute Machtoptionen abseits der Freien Wähler in Bayern. Und in dem Moment hat dann die Taktik über der Haltung sozusagen gesiegt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in den letzten Jahren vor allem auch durch diese Trumpisierung häufig beobachtet. Also es gibt ja, Trump hat irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt, er könnte sich auf die Fifth Avenue stellen und jemanden erschießen. Und der Skandal würde vielleicht groß diskutiert werden, aber mehr oder weniger würden die meisten Leute, die ihn jetzt unterstützen, ihn dann auch noch unterstützen und vielleicht gewinnt er noch ein paar Leute dazu. Und ich glaube, dass einfach Aiwanger in diesem Metier fischt und auch darauf hofft, so eine Figur zu werden vielleicht.
Glaubst du, dass es eine bewusste Handlung ist, die Aiwanger da macht? Oder ist er einfach, wird er belehrt oder lernt er durch gerade die Prozesse, die in der Politik lokal und global stattfinden, ich kann mich verhalten, wie ich will? Oder ist es eine Strategie, die er da verfolgt?
Also ich glaube, dass es eine Strategie ist. Ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig durchgetaktet ist, weil wenn man sich die Kommunikation von Aiwanger anschaut, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen Kreisliga. Also er hat vieles nicht durchgedacht, aber das ist ja auch ein bisschen das Trump-Phänomen. Einerseits agiert Trump ja immer super spontan und affektiert, aber andererseits ist diese Affektiertheit die Strategie. Also insofern, ja, ich glaube, es steckt eine Strategie dahinter, aber es ist eben nicht die Strategie, die man klassischerweise von PolitikerInnen kennt, wo sich dann irgendeiner hinsetzt und sagt, pass mal auf, wir müssen das jetzt hier irgendwie kommunikativ sauber klären, sondern es ist so eine, ja, so eine bisschen, rhetorisch bisschen so wie die AfD auch nach vorne geht. Man sagt mal irgendwas und wenn man irgendwie falsch verstanden worden ist, dann sind alle anderen schuld. Also es gibt keine Reflexion. Und das ist ja bei Aiwanger auch das prägende Motiv. Ich meine, er hat sich jetzt einmal entschuldigt, aber danach geht er direkt wieder in den Angriffsmodus und wittert eine Kampagne gegen ihn. Und da müsste man ihm ja mal die Gegenfrage stellen, glaubt Herr Aiwanger, dass die gesamte jüdische Öffentlichkeit in Deutschland eine Kampagne gegen ihn führt, weil sie die Freien Wähler in Bayern stützen wollen? Das ist unwahrscheinlich. Und wenn das nicht der Fall ist, naja, dann scheint er offensichtlich damit sich nicht auseinandersetzen zu wollen. Und das ist, glaube ich, diese nicht auseinandersetzen wollen, das ist schon eine Strategie. Nur die Kommunikation als Ganzes würde ich nicht als strategisch bezeichnen, weil sie sich genau dadurch versucht abzuheben. Auch Trump ist ja in den USA immer deshalb auch beliebt gewesen bei vielen Leuten, weil die gesagt haben, ja, ist ja egal, ob der lügt, aber ich glaub's ihm mehr. Also der ist einfach glaubwürdig, der sagt, was er denkt. Und wenn er irgendwie denkt, dass man eine Frau an die Pussy grabben soll, dann sagt er das halt so. Und das ist mir sozusagen lieber als jemand, der in Anführungszeichen irgendwelche Politeness wahrt oder sich irgendwie überlegt, was er sagt. Ja, und ich glaube, da steckt auch einfach eine Politikverdrossenheit dahinter. Ich glaube, es gibt Leute, die kann man oder man glaubt, dass man die abholen kann, indem man ihnen einen Politiker-Typ präsentiert, der auf diese ganzen Gepflogenheiten halt einfach scheißt und sich damit vermeintlich von dem, was man politische Elite nennt, das ist ja ein Kernbestandteil dieser rechten Erzählung, sich damit abgrenzt. Völlig inhaltsfern, allein dieser Abgrenzung, nicht der Politiker-Phänotyp zu sein, der vermeintlich verantwortlich ist für politische Lagen, allein das ist eigentlich Motivation genug, die Leute toll zu finden, und da redet man dann auch gegen eine Wand. Also da gibt es keine großen Überzeugungsmechanismen mehr. Das war bei der AfD ja vor Jahren in Deutschland schon so, da wurden irgendwelche Schießbefehle irgendwie mal gesagt, und du erreichst die Leute nicht, indem du sagst, findest du, das ist zu viel. Dann sagen die, ja, das ist zu viel, aber das ist mir egal, weil ich finde diesen Politikbetrieb scheiße, und jeder, der sich davon abgrenzt, den finde ich einfach deshalb toll. Völlig egal, wie menschenverachtend das ist. Also ich beobachte ja häufig auch so Diskussionen im Netz, habe das früher viel bei Facebook getan. Und wenn man sich dort anschaut, es gelingt in der Regel nicht, überzeugte AfD-AnhängerInnen damit zu überzeugen, dass diese AfD-PolitikerInnen irgendwie, ich sag mal, falsch liegen, dass die lügen, weil dann wird halt gesagt, ja, alle anderen lügen ja auch. Also es geht eigentlich um einen Protest, und ich denke, dass Aiwanger auch so ein bisschen als Protestpolitiker verstanden werden kann. So wie das auch die AfD oder Trump auch sind, auch wenn ich ihm nicht unterstellen möchte, rechtsradikal zu sein. Heute, das weiß ich nicht, aber das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, dass man es nicht weiß so ganz genau. Aber ich würde ihn als jemanden stehen, der sehr unterbewusst, aber dann doch auch strategisch in dieses Profil sich einfügt von Leuten, die nicht den typischen Phänotyp-Politiker sozusagen darstellen, einfach weil sie spontan aus dem Bauch raus sagen, ich betreibe jetzt eine Grab-Bam by the Pussy. Also das, was die Leute an Trump so toll finden, dass er sich nicht an Regeln hält.
Was sagt uns das eigentlich über deutsche Politik, wenn wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, dass wir einen Politiker haben, der so nah an der Trumpschen Art der politischen Gestaltung ist wie Aiwanger? Was ist das, ein Warnzeichen, oder ist es schon zu spät für ein Warnzeichen? Brennt der Wald schon?
Ich glaube, dass der Wald brennt, das sehen wir ja an den Umfragewerten der AfD. Ich glaube, dass die größte Sorge, die ich eigentlich habe, ist, dass die Art von PolitikerInnen um Hubert Aiwanger, da muss man bei den Freien Wählern nochmal ganz klar differenzieren, aber die Freien Wähler sind nicht Hubert Aiwanger, also strukturell sind sie das, weil die Partei Freie Wähler sozusagen auf dieser Person basiert, aber es gibt ja auch in Rheinland-Pfalz im Landtag Freie Wähler, es gibt die in diversen Städten, die sind nicht alle von diesem Phänotyp, ne? Die Freien Wähler sind eine unfassbar komplexe Partei, vielleicht die komplexeste in Deutschland, weil sie gar nicht diese eine Partei sind, sondern sehr regional. Ich hoffe, ich hoffe nicht, das ist meine große Befürchtung, dass wenn jetzt einfach Leute wie Aiwanger mit diesem Konzept Erfolg haben, dass wir dann einen politischen Player erleben, der, ich sag mal, schon auch strukturell aus dem demokratischen Spektrum kommt, aber die Abgrenzung zur AfD nicht mehr mitmacht, so wie das zum Beispiel bei der CDU ja, wenn man die FunktionärInnen und Funktionäre zuhört, noch der Fall ist. Und ich glaube, das sagt über Deutschland einfach aus, es gibt einen wahnsinnig großen Druck von rechts in den letzten Jahren, der natürlich, ich meine, man muss das ehrlich sehen, wir haben in Deutschland eine Partei, die ist mit finanziellen Mitteln ausgestattet, die kann man offen als faschistisch und rechtsextrem bezeichnen. Und diese Partei hat natürlich das Problem, in Anführungszeichen, dass der etablierte politische Betrieb in Deutschland mit ihr nicht kooperieren möchte, eben weil sie faschistisch ist. Und ich glaube, dass dieser Druck, der da herrscht, dass der natürlich auch über diese AfD hinaus in die Suborganisation von den demokratischen Parteien hineingeht. Das sehen wir ja bei der CDU, die Basis, da gibt es dann Leute, die sagen, wir müssen doch irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass die Freien Wähler dann natürlich potenziell eine relativ offene Flanke haben. Und das sagt über Deutschland aus, dieser Druck ist da, die wollen regieren. Also ja, Faschos wollen regieren, das ist so. Und ich habe ein bisschen Angst, wozu das führt, sozusagen.
Also ich meine, Es kann ja, also wenn Sie eine Regierungsbeteiligung, also nochmal ein Disclaimer für alle Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt an dieser Stelle wirklich ein Meinungspodcast auch, das ist jetzt kein hundertprozentiges journalistisches Produkt, außer dass es eben im Rahmen einer Meinungsäußerung stattfindet. Deswegen, wenn ich solche Fragen stelle wie, wie furchtbar kann es noch werden, XYZ, dann heißt das an dieser Stelle, dass es tatsächlich eine Bewertung meinerseits ist, aber nicht meine journalistische Arbeit in anderen Feldern diskreditieren soll und auch nicht die von Maurice, sondern wir teilen hier gerade, zwei Journalisten unterhalten sich über ihre Meinung. Deswegen, weiter geht's. Dieses, in dem Moment, wo Sie eine Regierungsbeteiligung, und so sehen die Sonntagsumfragen ja gerade aus, dass die CDU und die AfD eine Regierung bilden könnten, wenn sie wollen würden. Was ist dann dieses populistische Bild, was Aiwanger dort produziert, das, was uns erwartet? Haben wir dann Reden im Bundestag, wo plötzlich darüber fabuliert wird, wir schließen jetzt zum Beispiel mal die Gedenkstätten in Sachsenhausen, weil Hubert nicht mehr dahin möchte, die Gedenkstätte, also die Sachsenhausener Gedenkstätte. Ist es das, was auf uns zukommt, oder ist das noch abwendbar?
Also ich glaube, dass es abwendbar ist, auch einfach deshalb, weil ich Optimist bin und auch die Hoffnung habe, dass es mit der AfD keine Regierungsbildung gibt. Ich glaube aber, ich habe jetzt neulich mal einen Tweet gesehen von einem, ich glaube, dem Landes- oder dem Fraktionsvorsitzenden der AfD NRW, der ist mir einfach so ganz zufällig in die Timeline gespielt worden, und das war super spannend, weil man einfach beobachten konnte, wie unfassbar destruktiv dieser Politikstil ist. Da war der Fraktionsvorsitzende von der großen Landtagsfraktion des größten deutschen Bundeslandes, der AfD, also jetzt nicht irgendwie ein Regionalpolitiker aus Darmstadt-Mitte. Und der schrieb oder antwortete auf einen anderen Tweet, man kann in diesem Land irgendwie nichts mehr anvertrauen, meine Kinder, die Kinder können hier nicht beschult werden. Also das war im Grunde genommen, das hörte sich an wie jemand, so, man sagte ja früher so Querulanten, also Leute, die wirklich von der Gesellschaft politisch komplett enttäuscht sind und die auch gar keinen konstruktiven gesellschaftlichen Ansatz haben. Und der Politikansatz der AfD ist genau das, er ist nicht konstruktiv. Es geht nicht um die Lösung von Problemen, sondern um die sozusagen Einfangung dieser Probleme und der daraus sozusagen resultierenden Bildung von Macht. Und ich glaube, wenn die AfD in eine Regierung kommen würde und also Gott bewahre, mit der CDU oder mit den Freien Wählern, dann glaube ich, kann man damit rechnen, dass das dann wie bei Trump wird, ja, dass irgendwelche Abkommen aufgekündigt werden, dass eigentlich überhaupt keine Politik mehr gemacht wird, in dem Sinne, wie man Politik definiert, als Ziel, die Gesellschaft zu einem Besseren zu verändern, sondern dass eigentlich, also das zeichnet ja den Faschismus auch aus, dass man Schuldige sucht und versucht, diese Schuldigen zu bestrafen für gesellschaftliche Missstände oder vermeintliche Missstände. Und ich glaube, die Gedenkstätten sind da so ein ganz spannendes Ding, weil man sich ja immer denken würde, die sind doch eigentlich nicht das Hauptbestandteil dieser AfD-Ziele. Aber wenn man Höcke zum Beispiel zuhört, dann merkt man, dass der denkt ja weiter. Dem ist völlig klar, dass eine gewisse antifaschistische Grundhaltung in Deutschland auch daran liegt, dass wir sowas wie Bildungsarbeit machen. Das heißt, dass wir uns damit auseinandersetzen, was eigentlich der Faschismus in Europa angerichtet hat. Und da geht es dann ganz klar gegen diese Form von Aufarbeitung. Höcke hat eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende gefordert. Das ist, glaube ich, allen noch in Erinnerung. Und man muss jetzt mal konstatieren, einen hochrangigen Politiker wie Aiwanger im Rahmen dieser nicht ganz aufgeklärten Antisemitismusvorwürfe einfach sagen zu lassen, ja, stell dich halt ins nächste Bierzelt und geht's halt jetzt irgendwie weiter, weil wir haben ja irgendwie die Unschuldsvermutung und wir können dir keine Straftat mehr nachweisen, die wäre ja sowieso verjährt. Das ist erinnerungspolitisch vielleicht noch keine 180-Grad-Wende, aber vielleicht 45 Grad. Also die AfD hat Erfolg und offensichtlich zeigt sich das auch in der Art und Weise, wie Hubert Aiwanger glaubt, Politik zu machen. Und das Gefährliche ist an der Stelle, dass die Union in Bayern das Ganze jetzt aus wahltaktischen Gründen auch mitmacht, dass man einfach an der Stelle die Grenze nicht setzt. Ich erinnere mal, ich glaube, es war 2003 oder 2005, gab es eine ähnliche Regierungskonstellation auf einer Landesebene, das war in Hamburg, da war die Schilly-Partei in der Regierung mit der Union und das war auch, ich sag mal, nett so Rechtspopulismus an der Grenze zum Rechtsradikalismus und dort ist man auseinandergegangen, weil es gekracht hat und dort hat die CDU sich so ein bisschen gefasst und hat gesagt, warte mal, ist das unsere Zukunft, wollen wir dahin? Und ich sehe jetzt, dass man aus Angst vor diesem am Horizont schlummernden AfD-Ergebnissen, denen man sich offensichtlich dann unterordnet, diese Abgrenzung nicht mehr bereit ist zu tun, weil man glaubt, dass man damit die AfD verhindert. Aber ich glaube, dass man dem politischen Profil, was die AfD bedient, damit den Vorschub leistet, den sie braucht, wenn sie weiter Erfolg haben will.
Würdest du sagen, dass Personen wie Götz Kubitschek, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein neurechter Stratege, der gefühlt seit eigentlich 20 Jahren das geplant hat, was jetzt gerade passiert, nämlich dieser massive Rechtsruck in Deutschland, dass der in seiner Ritterburg jetzt sitzt mit seiner Ehefrau und den Ziegen und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt vor Freude und sagt, mein Plan geht auf?
Ich glaube, dass das so ist. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht da. Aber genau, das muss man eben auch immer dazu sagen. Also das, was passiert in Deutschland, passiert ja ein bisschen später als in anderen europäischen Ländern. Es gibt eine, das kann man auf der Welt beobachten, es gibt auf jeden Fall einen Backlash in dem Sinne, dass eben Faschisten die Demokratie versuchen zu, ja, kaputt zu machen. Das kann man beobachten. Ich glaube, da ist auch Konsens unter Demokraten. Und wir haben das in Deutschland so in der Form noch nicht gehabt, wie das zum Beispiel auch in Österreich war. Da hatten wir die FPÖ an der Bundesregierung mit dem Strache, in anderen Ländern den Trump, muss man alles gar nicht erzählen. Und in Deutschland haben sich die Rechten, also die Rechtsextremen, sehr lange gefragt, wieso das nicht klappt. Und es gibt auch, wenn man sich in die Schriften von Kubitschek einlöst, aber übrigens auch Höcke oder Landolf Ladig, dann sieht man, das ist der Plan. Also das war immer der Plan. Das war immer der Plan, so lange einzuwirken und mit dieser Strategie Flood the Zone with Shit, also einfach so lange wirklich Müll reden, Verschwörungstheorien droppen, egal wie absurd, bis einfach irgendwas hängen bleibt. Und dass in diesem Prozess dann langsam diese Brandmauern wegbrechen. Wer das wahnsinnig gut erklärt hat, ist Maximilian Krah. Das ist der neue Spitzenkandidat der AfD. Der hatte eine interne Tagung. Und auf dieser internen Tagung hat er, ich weiß nicht, ob sie nur intern war, sie wurde gefilmt, aber ich glaube, das, was er gesagt hat, hat er jetzt nicht ganz für die Veröffentlichung bestimmt. Aber er hat dort sozusagen erklärt, wie die AfD intern das Problem habe, dass da ja noch einige liberal-bürgerliche rumschlummern würden, irgendwie aus der Lucke-Zeit, die irgendwie im Tiefschlaf sind. Und die müsste man ja sogar auch noch loswerden, weil die noch auf das Grundgesetz schwören. Also weil denen irgendeine Auslegung von Grundgesetz noch wichtig ist. Also da merkt man, da sind Leute am Werk, die überhaupt nicht Zeiten von den Commitments unserer Verfassung, wie dieser Staat organisiert ist. Und das geht ja dann anhand mit der rechtsradikalen Szene, diese ganze Siedlerbewegung, die es gibt, die im Grunde genommen im Sinne, dass Deutschland keinen Friedensvertrag hat und so weiter, eigentlich die Reichsbürgerszene, das hat alles, es gibt diese Kontinuität und dass die AfD mittlerweile durch Krah auch repräsentiert, im Grunde genommen gar nicht mehr in die Flöte spielt, zu sagen, wir wollen jetzt hier quasi im Sinne der Verfassung irgendwas ändern, sondern eigentlich stellen wir den Staat in Frage, so wie er organisiert ist, weil das Grundgesetz eigentlich ein Problem darstellt für das, was wir wollen. Ethnische Säuberungen, ethnische Homogenität, dass das am Ende das Ziel ist. Und da macht die AfD keinen Halt mehr vor. Das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, ist, das kannst du den Leuten 100-mal erklären. Ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die die AfD wählen, die das nicht wollen. Die nicht sitzen zu Hause und sagen, wir wollen hier ethnische Homogenität. Aber sie wollen das Angebot, was damit einhergeht, das Versprechen einer Problemlösung, einer Gesellschaft, in der sie das bekommen, was ihnen zusteht, ja, was auch immer das ist, Identität, Erfolg, was auch immer, dass sie das damit erreichen. Und die AfD macht davor keinen Halt. Und ja, das ist die Gefahr, die ich sehe. Und das muss man tatsächlich an der Stelle auch nochmal sagen. Das ist auch in Deutschland nochmal besonders. Es gibt in Europa rechtsextreme, faschistische Parteien. Ich habe manchmal das Gefühl, die Deutschen können das, also in Anführungszeichen, noch besser. Also in Frankreich, ne, die Le Pen und die ganzen Rechtsextremen stellen ja nicht die Republik in Frage. In Deutschland sind die Fragen, die da aufgemacht werden, viel essentieller. Und so ein bisschen muss man an der Stelle irgendwie auch sagen, Deutschland ist einfach Täter historisch betrachtet gewesen und ich habe nicht das Gefühl, dass das Kollektiv wirklich weg ist. Also es gibt einfach diese Idee, Deutschland wieder groß zu machen, ist, wenn sie auch unterbewusst ist, Teil dieser Ziele und wird auch so verfolgt.
Würdest du sagen, dass Bayern ein Nährboden für diesen, nennen wir es jetzt mal Nationalismus, den Aiwanger vertritt, bietet. Also es gibt, ich würde ein Beispiel aus der Geschichte nennen, es gab die große Debatte um Dachau, das Konzentrationslager, dass da Bayern gesagt hat, ach, da können wir ruhig einen Supermarkt draufbauen. Das ist okay. Wir können direkt auch Wohnungen direkt nebenan bauen lassen. Das ist okay, das stört keinen. Auch die Gedenkkultur in diesem Bundesland ist eine ganz eigene im Vergleich zu anderen Bundesländern in Deutschland und auch in Ostdeutschland. Würdest du sagen, dass ein Politiker wie Aiwanger auf dieser Petrischale wachsen konnte, weil zum Beispiel eine Aufarbeitung des Faschismus und des Nationalsozialismus, des Hitlerfaschismus nicht so richtig stattgefunden hat?
Also ich glaube, dass Bayern, man muss immer ein bisschen gucken, Bayern sieht sich ja immer manchmal so ein bisschen als eigenes Land oder als eigenes Völkchen. Das ist ja kein Geheimnis, das sagen ja auch viele aus Bayern ganz stolz. Ich glaube, dass es in der Tat in Deutschland einfach historisch gewachsen, ganz unterschiedliche Haltungen gibt, unterschiedlicher Regionen zu der Frage, inwiefern sie eigentlich irgendwie einen gemeinsamen Bundesstaat bilden wollen. Das hat natürlich auch historische Gründe. Im Osten Deutschlands ist das Problem meiner Ansicht nach schlimmer. Ich würde schon sagen, dass es in Bayern auch eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus gab, auch mehr als es in Ostdeutschland gab. In der DDR-Zeit gab es das im Prinzip gar nicht. Da gab es einfach nur staatlich verordneten Antifaschismus. Man hat gesagt, wir sind jetzt irgendwie alle keine Faschisten mehr, und es hat aber niemand irgendwas aufgearbeitet. Warum auch die
meine Eltern, die diesen Podcast hören, atmen jetzt schwer durch den Mund ein und aus. Ich weiß das jetzt schon. Ich würde dir später dazu widersprechen, aber jetzt erzähle ich dir erstmal weiter. Erzähl erstmal weiter.
Gut. Ja, aber also ich will gar nicht so viel über die DDR reden. In der DDR sind viele Nazi-Strukturen entstanden, auch während der DDR-Zeit. Ich glaube, das ist in Bayern in der Tat durch diese Abgrenzung zu Deutschland häufig auch immer so vielleicht das Gefühl gibt, irgendwie, wir waren das gar nicht. Also die Tätergeschichte des Landes oder der Bundesrepublik oder des Staates Deutschland ist in Bayern irgendwie immer so ein bisschen von oben herab betrachtet worden. Aber ich bin auch kein Bayer, und ich kann auch nicht präzise sagen, inwiefern jetzt die Aufarbeitung des Nationalsozialismus dort unterscheidet. Das fällt mir einfach schwer, und da kann ich nicht so viel zu sagen.
Die Frage ist sozusagen, wie kann es sein, dass in den 80er Jahren an einer Schule in Bayern die Sanktionen für so ein Pamphlet waren eine Strafarbeit und nicht mehr?
Naja, also die Sanktionen für solche Pamphlete waren, glaube ich, nicht nur in Bayern so eine Strafarbeit. Man muss einfach sagen, dass in den 80er Jahren auch die Verdrängung, ich meine, da waren immer noch super viele Leute in den Schulen als Lehrer beschäftigt, die einfach aus dem Nationalsozialismus kamen. Also es war immer noch ein Land, das von Tätern mit organisiert und regiert worden ist, bis in die 80er. Und auch wenn es in den 80er nicht mehr so viele waren, ich glaube, dass man einfach vielleicht den richtigen Umgang an der Schule damals nicht gewollt hat. Man wollte vielleicht auch keine negative Presse. Meine Schulzeit ist auch noch nicht so lange her, und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob heute an jeder Schule das so anders geahndet würde. Das ist sehr abhängig davon, ob die LehrerInnen engagiert sind. Ich glaube sogar im Gegenteil, es gibt heute vielleicht die gleichen Probleme wieder. In Brandenburg gab es eine Schule, ich glaube, das war, ich weiß nicht, in Burg war es, da gab es zwei Lehrer, die eben rechtsextreme Umtriebe in der Schülerschaft ernst genommen haben und mit diesen Schülern darüber reden wollten und das nicht einfach sozusagen passieren lassen haben, dass da auf einer Klassenfahrt Hitlergrüße gezeigt wurden und so weiter. Und die wurden regelrecht aus dem Dorf gejagt. Also es gibt immer noch in Deutschland ein ganz großes Problem mit jeglicher Form von Aufarbeitung, Schuld. Ich glaube, das ist in manchen Regionen in Brandenburg vielleicht auch einfach dadurch getrieben, dass da wirklich einfach sehr viele Nazis sich mittlerweile niedergelassen haben, viele auch aus dem Westen. Aber ich weiß nicht, ob das heute besser wäre. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten. Ich glaube, es gibt Schulen, an denen das besser wäre. Ich glaube, das Gymnasium, an dem ich Abi gemacht habe, würde ich jetzt einfach mal sagen, da wäre sowas nicht mit einer Strafarbeit durchgereicht worden. Ich weiß nämlich auch in unserer Schule gab es solche Vorfälle, die waren nicht so schlimm, aber da wurde auch die Polizei eingeschaltet, mindestens. Anzeigen sind da natürlich immer so eine Sache, eine Schule ist ja auch ein Schutzbereich, also es gibt ja schon ein, immer, egal was man macht, immer eine Abwägung, ne? Als Lehrer zeige ich den Schüler jetzt an, drohe ich den nur mit einer Anzeige, ganz besonders ja. Im Bereich, wo irgendwie Jugendliche sich Nacktbilder schicken und so, da gibt es ja ganz große Abwägungen immer, ne? Aber ich würde sagen, es gibt in Deutschland überhaupt kein Recht zu sagen, heute würde an einer Schule das anders geahndet werden. Tut mir leid.
Entschuldigt es vielleicht sogar Aiwangers Verhalten?
Naja, das Verhalten von damals ist ja, zu entschuldigen ist ja das eine. Das kann man machen. Also ich finde, man darf sagen, der hat damals Scheiße gebaut. Und wenn er klar machen würde, wie er dazu steht, wie dieser Prozess entstanden ist, dass er das nicht mehr ist, wieso er das Flugblatt damals wirklich in der Tasche hatte, wie seine Einstellung war, dann würde ich sagen, kann man ihm das Verhalten von damals sicherlich verzeihen. Das Problem ist doch das Verhalten heute. Dass es heute kein Interesse gibt von Aiwanger, sich damit auseinanderzusetzen. Und sich damit auseinanderzusetzen, wie seine Vergangenheit aussah. Und also darüber stolpert er, oder ist er fast gestolpert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Kritik jetzt tatsächlich die zu seinem Rücktritt oder zu den Rücktrittsforderungen führt, in dem Verhalten an sich von damals liegt, sondern in dem heutigen Umgang. In der Tatsache zu sagen, das ist eine Hetzkampagne, wenn die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sagt, hey, warst du damals Antisemit? Wenn nein, wie kommt dieses Flugblatt in deine Tasche? Und wenn nein, wieso kannst du dich A, an gar nichts mehr erinnern, sagst aber B, das war übel die einschneidende, übel das einschneidende Erlebnis und du bist geläutert und so weiter. Das, die Geschichte ist einfach unglaubwürdig. Und den Umgang damit, der ist heute auf dem Niveau des 17-jährigen Aiwanger. Und das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen würde ich sagen, das Verhalten von damals zu entschulden, ist gehört dazu. Aber das kann man nicht entschulden in der Situation mit dem Umgang. Das ist, also ich weiß nicht, ob damals, wie damals die Reaktion des jungen Aiwangers war. Vielleicht war er ja wirklich geläutert. Wir waren ja nicht dabei, wir wissen es ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht glaubwürdig. Und ja, das ist die Entschuldung an der Stelle.
Ja.
Und das, wie er sich heute verhält, kann ich ihm nicht entschulden. Also wenn er sich jetzt in zwei Wochen hinstellt und sagt, ey, okay, pass auf, ich habe übel schlecht kommuniziert, ich habe darüber nachgedacht, ich habe mich mit Leuten getroffen, also man sollte immer verzeihen. Wir bieten ja nicht ohne Grund Ausstiegsprogramme für Rechtsextreme an. Ich mache mal ein Beispiel, Xavier Naidoo war über 14 Jahre in der rechtsradikalen Szene immer tiefer abgedriftet, immer tiefer, Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Und dann ist er irgendwann in den Realitätsclash mit seiner Frau geraten, die eben in der Ukraine Verwandte hat, so habe ich das verstanden, und hat dann auf einmal gemerkt, dass diese Parallelwelt, die da aufgebaut wird von seinen politischen Freunden, dass die nicht stimmt und dass auch andere Dinge nicht stimmen. Vielleicht hat er auch gemerkt, dass die Verträge weniger werden. Aber er hat sich damals entschuldigt und das hat nicht zur Absolution geführt. Das hat aber zumindest dazu geführt, dass die meisten Leute, die das gesehen haben, gesagt haben, okay, wenn das jetzt ehrlich gemeint ist, dann bin ich dir auch bereit. Das reicht natürlich nicht mit einem Video und ich bin jetzt auch nicht in der Xavier Naidoo-Sache so drin, aber das war so ein Beispiel, wo ich das erste Mal seit Jahren wieder das Gefühl hatte, okay, da kommt jemand, der es so halbwegs ernst meint mit einer Entschuldigung. Und nicht einfach nur drüber wischen und ihr seid alle böse und ihr seid doof und ich bin das Opfer und so weiter. Ja. Und das wäre, wenn er in einem Jahr kommt, Aiwanger, es wird nicht passieren, aber wenn er in einem Jahr kommt und sagt, ich habe damals Scheiße gebaut, ich habe schlecht kommuniziert 2023. Und das ist nicht nur ein Statement, sondern das lässt er in seine Kommunikation dann wirklich reflektiert zeigen, dann bin ich auch bereit, Aiwanger für diese Kommunikation zu verzeihen. Natürlich.
Ist das, was wir jetzt eigentlich sehen mit Aiwanger, ein Versagen der CSU, ein Versagen von Söder, dass er nicht an der Stelle sagt, Leute, das war großer Mist, der da passiert ist und wir müssen jetzt gemeinsam mal überlegen, wie gehen wir in Zukunft auch mit solchen Situationen um, wie gehen wir A, mit Fehler der Vergangenheit um? Und wie gehen wir auch mit diesem offensichtlich nicht aufgearbeiteten Extremismus, mit diesem Antisemitismus hier in Bayern um und ich auch als Ministerpräsident.
Ja, Söder ist Opportunist. Ich bin kein großer Söder-Fan jetzt in meiner Privatmeinung, aber Söder hat ja einfach ganz objektiv immer wieder gezeigt, es gibt eine Frage, die Söder sich stellt und diese Frage, komme ich an mein Ziel? Das ist jetzt in der Politik nicht unüblich, ist ja nicht der Erste, aber ich glaube, es macht keiner so sehr wie Söder. Es gibt ja diese lustigen Compilations, wo er irgendwie erst den Atomausstieg fordert oder weil Fukushima ist noch vor 2 Jahren oder so. Und jetzt ist er aber für Atomkraft, weil jetzt ist die Bundesregierung ja aus der Atomkraft ausgestiegen und jetzt kann er ja natürlich nicht dafür sein. Das Gleiche bei Corona-Maßnahmen war das ja auch immer so ein bisschen, hatte man nicht das Gefühl, dass dahinter eine politische Vision steckt, sondern die Vision halt irgendwie beliebt zu sein. Und ich glaube, er hat sich eine Frage gestellt. Wenn ich den jetzt entlasse, könnte es sein, dass er den Trump weitermacht und sich als Opfer entzieht und am Ende die Freien Wähler mehr Wählerstimmen abgrasen als davor. Und ehrlich zu sein, die Abwägung ist nicht falsch. Kann passieren. Ja, also ich meine, wir haben ein Potenzial in Deutschland von 20% AfD-Wählern. Das sind Leute, die offensichtlich nicht der Meinung sind, dass sie bei ihrer Wahlentscheidung in irgendeiner Form darüber nachdenken müssen, ob sie damit Faschisten an die Macht bringen. Ich glaube, dass ein Potenzial besteht, einfach für Leute aus Protest zu wählen. Das ist da. Warum das da ist, ist ein ganzes Thema, aber das ist da. Insofern haben die Freien Wähler natürlich die Möglichkeit, dann, wenn sie dann rausgeschmissen worden sind aus der Regierung, davon sogar vielleicht 1-2% zu profitieren. Und das war für Söder offensichtlich keine Option. Ich glaube tatsächlich, dass er seinem Ziel, Kanzler zu werden, damit nicht näher gekommen ist, weil auch die Kritik aus der Union ja so laut war. Sie ist dann wahrscheinlich abgeflacht, weil irgendwer intern gesagt hat, wir können uns jetzt hier nicht in die Haare kriegen. Wir sind ja nicht die Piratenpartei. Aber die Kritik in der Union ist ganz präsent. Also es ist überhaupt nicht so, dass die damit alle einverstanden sind. Und ich glaube, dass er damit seine Kanzlerkandidatur auch ein Stück weit weiter weggebracht hat. Aber vielleicht war ihm auch klar, dass es sowieso nichts wird, weil er gegen Merz nicht ankommt und Merz einfach will. Also unabhängig, ob das jetzt klug ist, den aufzustellen, aber Merz will einfach. Und insofern war das taktisch vielleicht für ihn, für die CSU, für die nächste Wahl gar nicht die schlechteste Idee. Ob das dem Ziel, Faschisten daran zu hindern, an die Macht zu kommen in Deutschland, hilft, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Dammbruch.
Wie erklärst du dir eigentlich, dass dieses, das hast du auch auf Twitter ganz gut dokumentiert, wir haben auf der einen Seite das Pamphlet, aber wir haben auch Hitlergrüße in Klassenräumen, wir haben einen Schnurrbart, der an Hitler erinnert, auf einem Klassenfoto, wir haben offensichtlich eine Obsession mit dieser Figur Adolf Hitler. Und wie erklärst du dir, dass darüber hinweggesehen wird? Also es wird jetzt eigentlich nur noch jetzt wird gerade aktuell nur über diese dummen 25 Antworten diskutiert, aber das, was eigentlich das echte Problem ist, nämlich eine Obsession mit Faschismus, wird gar nicht diskutiert mehr.
Richtig. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, weil viele Leute, die darüber nicht diskutieren, ohne dass sie jetzt Aiwanger-Fans sind, glaube ich, Angst vor der Antwort haben. Denn was wäre denn, wenn wir in Deutschland einen Politiker hätten, der eine nicht aufgearbeitete, ehemalige Obsession mit Adolf Hitler hat, der mittlerweile stellvertretender Ministerpräsident ist. Das Ding ist, das wissen wir nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall eine Option. Und die Option ist auf jeden Fall näher dran, als sie das jemals war. Und ich glaube, dass man auch einfach, dass viele Leute Angst vor der Antwort haben, weil dann müsste man in einer solchen Frage nicht mehr taktisch entscheiden, sondern dann müsste man ganz klar eine Grenze aufzeigen. Und es gibt natürlich eine mittlerweile sehr, sehr in sich funktionierende Industrie, Industrie in Anführungszeichen, in der Medienwelt, die sehr gut darin ist, mit Begriffen um sich zu schmeißen, wie zum Beispiel sowas wie Unschuldsvermutung oder so, um im Grunde genommen Vorwürfe in einen Kulturkampf zu verwandeln. Also egal, was dir vorgeworfen wird, es gibt immer eine Möglichkeit, das so zu deuten, dass nichts dahinter ist und dass es auch gar kein Recht gibt, diese Vorwürfe oder diese Kritik zu äußern. Und das ist halt, ja, es gibt diesen Kulturkampf, der läuft halt. Und ich kann alles in Cancel Culture übersetzen. Jeden politischen Vorgang. Und die CDU hat in den letzten 12 Monaten, in den letzten 24 Monaten sich offensichtlich mit diesem Kulturkampfthema viel beschäftigt. Sie geht jetzt ein bisschen davon ab, aber ich habe jetzt neulich erst mit Christoph Ploss diskutiert bei 13 Fragen. Und es gibt Leute in der CDU, die der Meinung sind, dass das politisch Profil macht, wenn man irgendwie über Gendern und Wokeness diskutiert. Und das ist ein Schlachtfeld. Und es gibt eben immer diese Möglichkeit, jeden Konflikt in dieses Schlachtfeld zu übersetzen. Und da ist es dann auch einfach unwichtig, ob die ganze jüdische Community dann irgendwie Teil der linken Woken ist, was sie natürlich überhaupt nicht ist. Aber genau, auf die Eingangsfrage, ich glaube, dass diese Adolf-Hitler-Obsession, die ist auch deshalb so schwierig zu kommentieren, weil sie die Argumentation über das Flugblatt, die dem ja zuvor liegt, das war ja das Erste, was aufkam, so ein bisschen natürlich komplett sprengt. Denn es gibt ja, das muss man auch nochmal sagen, zwei unterschiedliche Szenarien, warum jemand irgendwas mit irgendwas Volksverhetzendes in der Schule macht. Ja, irgendwelche 13-Jährigen machen den größten Scheiß. Also die machen Sachen, weil sie sie witzig finden. Das ist nicht besser, aber es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob jemand einfach nur Scheiße baut oder ob jemand Scheiße baut, weil dahinter wirklich eine politische Idee steckt. Also ich will nicht sozusagen den 13-Jährigen verteidigen, der so aus Spaß irgendwas mit Hitler macht, aber es ist natürlich so, dass das Verbotene bei Jugendlichen, wenn sie vielleicht nicht 17 sind, sondern ein bisschen jünger, hat natürlich einen Reiz und dass irgendwelche 13- bis 15-jährigen Klassenclowns irgendwann mal aus Spaß einen Hitlergruß machen, auch wenn das natürlich nicht lustig ist, das würde ich weiß Gott nicht ausschließen, Wenn aber 13- bis 15-Jährige einen Hitlergruß machen, weil sie eigentlich Hitler verehren, dann ist das was komplett anderes. Das ist einfach eine ganz andere Story. Beides ist scheiße, aber es ist auf nochmal eine andere Weise scheiße. Und diese Erkenntnis, dass jemand Hitler verehren könnte, dann vielleicht merkt, okay, damit komme ich nicht so weit, ja, weil, ja, sind wir ehrlich, so gut kommt das in der breiten Bevölkerung nicht an und sich dann überlegt, okay, wie komme ich denn in die Politik? Ah ja, ich mache hier mal so eine Kleinpartei groß und rede und guck mal so, wie ich punktuell sozusagen meine politischen Visionen umsetzen kann. Und dann endet das in so einer Rede wie von Alvar Aalten-Erding, wo er davon sprach, sich die Demokratie müsse sich das Volk zurückholen. Also so eine Art Demokratie, die existiert und die Demokratie, die wir haben, die ist keine Demokratie. Das ist ja die Implikation, die das setzt. Also dass die demokratische Legitimation unseres Parlaments Grunde genommen keine Demokratie ist, denn sonst kann man sie sich ja schlecht zurückholen. Und da ist für mich die Kontinuität, wenn wir jetzt einen Aiwanger hätten, der besonders dadurch aufgefallen wäre, dass er sich auseinandersetzt mit dem Nationalsozialismus oder vielleicht sogar, ich sag jetzt mal, eine bürgerlich-konservative antifaschistische Haltung an den Tag legt, dann wäre natürlich der Vorwurf auch komplexer, weil man dann ja irgendwo eine Veränderung erkennt. Aber es besteht die Option, auch wenn sie vielleicht bei 10% ist oder bei 15, dass dieser Mann Hitler verehrt. Das ist insane, das ist so absurd und es gibt nichts, was dem widerspricht. Es gibt keinen Beweis im Sinne eines Gerichtsprotokolls, wo steht, sie verehren Hitler, das ist jetzt hier bewiesen, aber so funktioniert der Politik nicht. Also das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger hole ich mir doch nicht, indem ich irgendwie Formfehler, indem ich juristische Formsache sage, mir kann das hier keiner nachweisen, Beweise sind vernichtet. Sagt ja auch keiner bei Olaf Scholz, die Leute, solange das Unvermögen von einem Politiker nicht juristisch bewiesen ist, müssen ihm alle vertrauen. Das ist überhaupt nicht die Logik. Und da kommt dann eben diese Umdeutung von allen möglichen gesellschaftlichen juristischen Begriffen wieder ins Spiel, die immer wieder benutzt wird, um im Grunde Debatten abzuwürgen. Also das ist ja bei dieser MeToo-Geschichte ganz fantastisch. Da kommen Leute und sagen, pass auf, ich kritisiere hier ein System, das es ermöglicht, dass Frauen sich unwohl fühlen. Also erstmal jetzt ohne zu sagen, der hat jetzt die Straftat im Strafgesetzbuch begangen. Und da sagt einer, ja, aber die Unschuldsvermutung. Also du kommst, und ich glaube, die Angst davor, dass dann am Ende in so eine Kulturkampfdebatte übergeht und die einen sind die, die den Aiwanger canceln wollen, also die ganze jüdische Community, ne, und die anderen sind irgendwie die, die das nicht wollen, davor haben Leute Angst und deshalb beschäftigt man sich nicht mit diesem potenziellen Hitler-Verehrer.
Das Interessante ist an dieser Debatte auch, dass er, also Aiwanger, in dem gesamten Prozess der Diskussion dieses Verhaltens eine neue rechte Strategie auch fährt. Also insbesondere jetzt, ein Tag nachdem er, also heute ist Montag, nachdem Söder auch gesagt hat, ich halte an diesem Mann fest und er bleibt weiter im Amt, ist dieses, das, der erste Tweet, den Aiwanger macht, ist eine Gerierung als Opfer. Er ist Opfer einer Sache geworden und das ist tatsächlich der Beleg einer, oder zumindest die Idee neurechter Strategien ist es, sich als Opfer zu inszenieren in einer Debatte, in der man eigentlich ein Täter, ein Schuldiger ist oder etwas richtig. Schlechtes getan hat.
Und vor allem negiert er ja damit ja jegliche Entschuldigung. Also ich meine, er hat sich ja entschuldigt, er hat es zumindest probiert. Er hat gesagt, es tut mir leid. Ja, aber wenn er doch das Opfer ist, tut es ihm leid, Opfer zu sein? Also das ist hinten und vorne nicht stimmig. Also natürlich sieht er sich als Opfer und hat diese Entschuldigung nur gemacht, weil es ihm irgendwer aus dem CSU-Ministerium wahrscheinlich einfach per WhatsApp geschrieben hat, gesagt, du musst das tun. Aber es ist keine Entschuldigung. Es gibt keinerlei Fehler, den Hubert Aiwanger sich wirklich eingesteht. Und das ist halt das Hauptproblem. Also ich meine, ich will jetzt gar nicht anfangen mit, wofür man früher alles zurückgetreten ist. Bonusmeilen-Affäre, da sind ganze Bundestagsabgeordnete von ihrem Mandat zurückgetreten, weil sie irgendwelche Flugbonuspunkte von der Lufthansa oder von der Airline privat benutzt haben, die sie beruflich bekommen haben. Ja, heute ist es anders, aber das zumindest, also ich meine, Anne Spiegel zum Beispiel, die ehemalige rheinland-pfälzische Familienministerin, dann Bundesministerin für kurze Zeit, ist zurückgetreten. Warum? Weil sie gesagt hat, die Kommunikation war scheiße. Wenn man den einen Spiegelfall rekapituliert, da gibt es natürlich erstmal den Shitstorm, den Vorwurf. Sie war nicht im Ahrtal, hat da was versäumt, das ist das eine. Und dann hat sie es nicht geschafft, aus ihrer Sicht oder aus der grünen Sicht, diese Krise richtig zu kommunizieren und ist am Ende mit der Begründung zurückgetreten. Ich habe kommunikativ versagt. Also es gibt PolitikerInnen noch, einige, die offensichtlich auch in der Lage sind, ein Urteil einer Zivilgesellschaft anzunehmen, selbst wenn sie es privat in Anführungszeichen anders sehen. Also zu sagen, okay, vielleicht, ich finde nicht, dass ich das und das, ich habe das und das so gemacht und so weiter, aber allein die Tatsache, dass Leute mit meiner Kommunikation nicht einverstanden sind, und zwar in einer Breite, und da würde ich mal sagen, ist beim Thema Antisemitismus die jüdische Community jetzt nicht so ganz irrelevant, dann zu sagen, ich nehme meinen Hut, einfach um auch zu zeigen, wie wichtig mir es ist, dass Leute mich richtig verstehen. Das ist bei Aiwanger nicht gegeben. Weil selbst wenn er nicht versteht, was er falsch gemacht hat, ist einfach dieser Prozess anzuerkennen, okay, es gibt eine riesige Reaktion der jüdischen Community, die sagt, wir vertrauen dir nicht mehr, wir haben Angst, dass du ein Hitler-Verehrer bist, dann wäre doch spätestens das der Punkt, wo man sagt, ich nehme meinen Hut, ich möchte die jüdische Community oder andere Betroffene hier nicht in dieser Unklarheit lassen. Und dann komme ich in 3 Jahren wieder in die Politik, Cem Özdemir war auch zurückgetreten, und zeig's. Und das ist nicht da, es gibt diese Bereitschaft nicht. Und dementsprechend wird auch diese rechte Strategie, das hast du so schön gesagt, gefahren, dass man sofort in den Angriffsmodus geht. Und jetzt kommen wir nochmal zur CDU. Ich weiß, ich rede viel über verschiedene Sachen, aber ich habe beobachtet, wie die CDU reagiert hat auf Aiwanger. Und es gab ganz viel Kritik an Aiwanger. Es gab aber auch Leute in der CDU, die von Anfang an von Aiwanger enttäuscht waren, weil er nicht angegriffen hat. Also es gibt auch Leute, die das erwarten von dir, dass du sofort in den Angriffsmodus übergehst und dich eigentlich zu keinem Zeitpunkt überhaupt als Schuld oder als Täter selbst deklariert, weil dann hast du ja schon verloren. Und das konstatiert meiner Ansicht nach einen politischen Stil, der wirklich, wirklich gefährlich wird. Weil wenn PolitikerInnen, egal ob sie jetzt Aiwanger sind oder nicht, denken, sie verlieren, sobald sie etwas zugeben, falsch gemacht zu haben, dann und sei es nur Kommunikation, hypothetisch, ist einfach die Möglichkeit, also es gibt einfach eine sehr, sehr vorgefertigte Übersetzungsmethode, ja, um jeden politische Kritik, egal was oder wer, in diese Cancel Culture Debatte zu übersetzen. Ah, ja. Und sozusagen sie damit auch zu delegitimieren. Und ich glaube, dass die Leute, weil diese Vorwürfe natürlich noch mehr, ich sag mal, die Bereitschaft benötigen, dass man ernst nimmt, was Leute sagen. Und wenn aber alle gemeinsam Kampagnen gegeneinander führen, dann sind natürlich alle ehemaligen SchülerInnen, die ihn belasten, alle nur irgendwie SPD-nah oder irgendwie links oder Vogue, und dann glaube ich halt keine mehr. Und das ist das, was du gesagt hast, das ist diese Trump-Strategie. Es ist egal, wie viele Leute irgendwas sagen, die sind halt alle gekauft. Es gibt keine objektive Wahrheit mehr, weil wenn alle irgendwie hinter einer Verschwörung stecken können, dann brauche ich auch nicht dran glauben. Und das ist etwas, das man, wie gesagt, bei diesen Vorwürfen im Bereich sexualisierter Gewalt ganz häufig sieht. Bei Rammstein war das ja so faszinierend. Da haben Leute, ich habe das mal irgendwann formuliert, ich habe gesagt, es gibt Leute, die beginnen, weil sie sich nicht mit der Außenwelt auseinandersetzen wollen, die den Radius dieser Auseinandersetzung mit der Außenwelt auf das Strafgesetzbuch zu reduzieren. So, dass ich quasi sage, wenn etwas keine Straftat nachgewiesen erfüllt, dann ist es eine Hetzjagd, darüber zu reden. Und das ist natürlich die Verballhornung aller öffentlichen Diskussionen. Dann kann ich auch nicht mehr über Olaf Scholz, Cum-Ex oder über den Greichen-Skandal von Robert Habeck reden, wenn das halt irgendwie kein deutsches Gericht sagt, hier Straftat erfüllt. Und das ist eine Strategie, die in diesem Cancel Culture Kampf eben bedient wird, weil man dann sagen kann, jeder, der quasi irgendwie was kritisiert, wo kein deutsches Gericht gesagt hat, Straftat bestand, nach Strafgesetzbuch erfüllt, der macht eben Hetze und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Angst, dass es in so eine Diskussion übergeht, hat dazu geführt, dass man dass viele darüber nicht reden wollten. Und ich sag mal ganz ehrlich an der Stelle, ne? Also, es kann einen Schüler geben oder einen Lehrer, der ihm was Böses will oder der sich irgendwas ausdenkt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Berichte von einem offensichtlich mutmaßlich Hitler-besessenen Oberstufenschüler, der dann auch noch zufälligerweise in seiner Tasche dieses Pamphlet hatte. Da kann man, wenn man sich objektiv damit befasst und nüchtern drüber nachdenkt, eigentlich nicht der Auffassung sein, dass das alles erstunken, erlogen, erfunden ist, außer man geht davon aus, dass es eine breit angelegte Verschwörung gegen den Hupsi gibt. Und das ist offensichtlich das, was Leute lieber sind, bereit zu denken, als sich mit ihrer eigenen Rolle in so einem Diskurs auseinanderzusetzen.
Was ich total faszinierend finde, ist an dieser Sache, dass der Vorwurf des man darf ja wohl nichts mehr sagen, jetzt komplett umgekehrt wird. Also, dass diejenigen sagen, uns wird das der Mund, die Meinung verboten, verbieten jetzt Meinungen anderer. Das finde ich total interessant, dass es da so eine Drehung gibt.
Richtig, genau. Und ich will sagen, ich habe das, ich finde immer so, die Leute wollen sich nicht mit der Außenwelt befassen. Und deshalb gehen sie auf diese juristischen Formbegriffe über, die aber natürlich überhaupt deplatziert sind. Also, ist absurd. Also, ich kann ja Machtstrukturen kritisieren, auch wenn sie keine Straftat darstellen. Und du hast das gut gesagt, ne? Also, einerseits geht es um Meinungsfreiheit. Also, Leute sollen irgendwie offen irgendwas bekunden dürfen. Andererseits ist alles Kampagne, alles falsche Tatsachenbehauptung, alles gelogen, wenn es kein Gerichtsurteil gibt. Und das ist die Verweigerungshaltung, sich auch ambivalent mit seiner Außenwelt auseinanderzusetzen. Ja? Mehr, anders kann man es nicht formulieren.
Würdest du sagen, dass das, was wir hier beobachten konnten in dieser Debatte um Aiwanger, auch ein Indiz für die Hilflosigkeit neurechter Debatten ist oder rechter Debatten? Dass es zeigt, eigentlich haben sie keine Argumente.
Ja gut, Hilflosigkeit ist natürlich jetzt eine Wertung. Was heißt hilflos? Hilflos wären sie, wenn sie nicht funktionieren würden. Aber die Erfolge sind ja jetzt nicht von der Hand zu weisen, wenn man das, was die Neurechten wollen, als sein Ziel sieht. Das Ziel ist Flood the Zone with Shit. Und es geht da nicht um Inhalte, das ist klar. Das sagen die auch teilweise sehr offen, dass es darum geht, eine Kultur zu überwinden. Es gab Markus Pretzel, ich weiß nicht, ob der allen was sagt, aber das war ein ehemaliger AfD-Funktionär, der dann auch gegangen ist aus einer Mischung aus wahrscheinlich persönlicher Karrierefrustration, weil er nicht das geworden ist, was er wurde, und vielleicht auch der ein oder anderen, sagen wir mal, persönlichen Reflexion, dass die AfD ihm dann doch irgendwie zu rechtsradikal war. Markus Pretzel hat auf Twitter sehr offen darüber geredet und hat er gesagt, und das fand ich sehr ehrlich und schön, dass er das mal so gemacht hat, gesagt, das, was wir hier bei Aiwanger erleben, das ist gar nicht neu. Das gab es früher auch. Nur früher hatten wir, in Anführungszeichen, damit meint er sich und seine neurechte Crowd, hatten keine Gegenöffentlichkeit. Wir konnten uns dagegen nicht organisieren. Wir konnten quasi diese Mob, der irgendwie kommt aus jüdischen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, der irgendwie regelt, was man sagen darf und so weiter. Wir konnten dem nicht widerstehen, weil quasi die politische Hegemonie einfach so war, dass sobald irgendwie Antisemitismus geschrien wurde, dann wurden alle gecancelt. Und das ist faszinierend, weil es der Kernthese der Neurechten widerspricht, die Cancel Culture in Anführungszeichen, wäre eine Art Erfindung, sondern der Begriff Cancel Culture ist eine Erfindung, weil man sich mit einer kritischen Öffentlichkeit eigentlich nicht abfinden will und das eigentlich auch noch nie wollte und jetzt im Internet eben die Möglichkeit hat, sich dagegen zu organisieren. Weil es einfach einen Medienwandel gibt und man in diesem Medienwandel Positionen besetzen kann, in denen man Deutungshoheiten über Dinge erlangt, über die man sie vorher nicht hatte. Und das hat er wirklich genau so getwittert. Also, ich habe jetzt kein Wortlaut, aber er hat ganz klar gesagt, das gab es immer schon. Das war immer wie früher, nur jetzt können wir endlich diesem medialen Gebläse widerstehen und er hält standhaft. Und auch in der CDU gab es einige Leute, jetzt keine großen Funktionäre, aber die der CDU nahestunden, die gesagt haben, geil, Aiwanger hat dem linken Mob widerstanden. Er hat das gezeigt, was andere sind eingeknickt. Also es ist eine politische Machtfrage. Es geht darum, Leute sind der Ansicht, dass sie in dieser Gesellschaft keine Macht haben oder keine Macht hatten. Das sagt auch Höcke. Und weil es eine Art Zivilgesellschaft in Anführungszeichen gibt, die das verhindert hat. Und das ist dann ein großer Hegemoniekomplex aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk, anderen Journalisten, Politikern, bei Höcke auch ganz klar zivilgesellschaftlichen Organisationen, Holocaust-Erinnerungskultur-Organisationen. Die würden eine eine Hegemonie errichten. Und die würde verhindern, dass sozusagen die Rechte sozusagen ihren gerechten Anteil an der politischen Macht bekommt. Und das wird jetzt stückweise aufgebrochen. Und das ist ein ganz klares Bekenntnis, wie auch diese Debatten um Cancel Culture und vermeintliche Wokeness, wie die geführt werden und dass dahinter nicht tatsächlich eine Disruption steckt mit der Wirklichkeit, sondern oder also keine neue Disruption, dass wirklich was Neues passiert, sondern dass man sich in der Lage sieht, Kämpfe zu führen, die man vorher sozusagen niemals hätte gewinnen können.
Jetzt kurz vor dem Abschluss will ich wissen, oder will ich ein Angebot machen für die Hörenden und auch für die Eltern und die vielleicht Aiwanger für einen kurzen Moment auch gesagt haben, den unterstützen wir, das finden wir gut. Wir widersetzen uns gegen den linken Mob. Was unterstützt man, wenn man Aiwanger in dieser aktuellen Debatte beigestanden hat? Was ist das, was man sozusagen mitbekommt, wenn man sagt, du, eigentlich finde ich, dass der Aiwanger recht hat, der soll die Jugendsünden soll man verzeihen?
Naja, also ich würde sagen, man unterstützt einen Politikstil, der sagt, es ist egal, ob die gesamte jüdische Community in Deutschland dich für den Umgang mit deiner mutmaßlich antisemitischen Vergangenheit kritisiert, stell dich einfach in ein Bierzelt, red weiter, red davon, dass alle gegen dich sind und dann kommst du voran. Und da muss ja nicht Hubert Aiwanger derjenige sein, der dieses System ausnutzen wird, um schreckliche Sachen zu machen. Aber das ist ein Zeichen, dass man im Grunde genommen es keine Grenze gibt. Also solange man in der Lage ist, in Anführungszeichen eine Art Shitstorm zu überstehen, kann man alles machen. Und das deutet ja im Grunde genommen jede gesellschaftliche Kritik um in eine Art Kampagne. Alles ist Kampagne. Alles ist gegen mich, wenn es nicht für dich ist. Und ich glaube, also so wird der Faschismus, wenn er kommt, wird er so kommen. Und man unterstützt, man kann es einfacher sagen, man unterstützt, dass jemand sich nicht mit der gesellschaftlichen Kritik an ihm auseinandersetzen muss oder will. Und das kann niemand wollen, der sich ernsthaft für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ernsthaft stark macht. Das kann niemand wollen, weil ab welchem Punkt ist denn die Kritik dann legitim? Eine Kampagne? Also wenn das eine Kampagne war, dann ist ab jetzt alles eine Kampagne.
Weißt du, was ich krass finde? Dass der Hitlerfaschismus, der deutsche Faschismus in den Bierzelten in Bayern entstanden ist, wenn man möchte.
Das wusste ich tatsächlich so nicht. Deswegen habe ich mich da vorhin auch so ein bisschen zurückgehalten. Aber erklär mal.
Naja, ich meine, Münchner Hofbräuhaus, der Ausruf der Revolution. Es findet in Bayern statt, es findet in München statt. München. So wie sie genannt wird, die Stadt der Bewegung. Ich meine, sie wurde nicht umsonst so genannt. Und es ist irgendwie unheimlich, dass dieses nationalistisch-volkstümliche in der Verkörperung von Hubert Aiwanger jetzt, von Hupsi, wieder so ein Revival hat. Und dass der klassische Satz, die Geschichte wiederholt sich, einfach, also wie genau kann sich bitte Geschichte in den Anfängen zumindest wiederholen, dass es sogar wieder in Bayern ist. Wieder ist es in Bayern, der die jüdische Bevölkerung als Feindbild stilisiert, auch wenn er dabei 17 war. Ich meine, wie alt war Hitler, als er angefangen hat durchzudrehen? Wir wollen jetzt nicht Hubert Aiwanger und Hitler auf eine Stufe stellen. Wir wollen ja nichts relativieren, auf gar keinen Fall. Aber es ist schon erschreckend, dass ein argumentatives Verschieben nach rechts irgendwie aus Bayern. Und jetzt für die Fans der Sprachwissenschaft, der Linguistik. Ich kann immer wieder, auch in diesem Podcast schon empfohlen, lest die Sprache des Dritten Reichs von Viktor Klemperer und hört euch Reden von Hubert Aiwanger an. Und ihr werdet Parallelen feststellen, wie die Sprache des Dritten Reichs in Reden von Hubert Aiwanger Einzug gehalten hat. Und es ist erschreckend. Und dann nochmal die Frage stellen, hat dieser Mann wirklich seine Liebe oder seine Begeisterung für Adolf Hitler überwunden oder schlummert sie noch irgendwie drin? Richtig. Sie schlummert auf jeden Fall in seinen Reden.
Richtig, ich glaube, das hast du also sehr gut zusammengefasst und das ist wirklich bedrohlich. Ich habe mir diese Erding-Rede auch schon jetzt vor dem Skandal angeguckt und ich habe mich ernsthaft gefragt, also ich bin ja selber sozusagen in der komfortablen oder auch unkomfortablen Situation quasi gewählt zu sein, jetzt nicht in einem hauptpolitischen Amt, weil ich bin ja Stadtrat, das heißt, es gab irgendwann mal Leute, die haben auf dem Wahlzettel eine Liste angekreuzt und dann bin ich in das Parlament gezogen und auch wenn es nur ein Ehrenamt ist. Ne? Und wenn ich mir dann anhöre, dass Leute der Meinung sind, es gibt eine Art, also das ist ja die Kernthese hinter Demokratie zurückholen, es gibt eine Art Volkswillen, der aber abstrakter ist, der nicht unbedingt jetzt in der parlamentarischen Demokratie mit den Mehrheiten, die wir haben, abgebildet wird. Und darauf basierend ihre politische Kritik an der Regierung formulieren, dann führt das am Ende zu der exakt gleichen Logik, nach der die Weimarer Republik von den Nazis damals angegriffen worden ist. Das formuliert wir jetzt noch, die wenigsten formulieren das ganz offen und sagen, die Demokratie ist ein Problem. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die Legitimationsprozesse einer parlamentarischen Demokratie eine Art abstrakte, homogenen Volkswillen, was auch immer das ist, vielleicht die Bildumfrage, aber auch wenn die Bildumfrage nicht mehr der eigenen Meinung ist, dann ist es auch nicht die Bildumfrage. Wenn diese nicht abgebildet ist und die Politiker quasi eine Verpflichtung haben, aber diesem abstrakten Volkswillen gerecht zu werden, dann bedeutet das am Ende, dass die Demokratie, so wie wir sie organisieren, eigentlich gar nicht funktioniert und nicht richtig ist. Und das ist exakt das, was die Nazis in der Weimarer Republik den Leuten erzählt haben und worauf am Ende auch der Reichstag aufgelöst wurde immer wieder. Also das ist jetzt natürlich, der wurde oft aufgelöst, immer wieder von unterschiedlichen Akteuren. Jeder hat da seine Finger im Spiel gehabt. Aber am Ende hat man ihnen das geglaubt. Man hat am Ende gesagt, ja, wisst ihr was? Ihr habt recht. Das funktioniert hier alles nicht. Wir brauchen jetzt eine Vollmacht, also die ganzen Gesetze, auf denen ja am Ende juristisch die Nazizeit sich begründet hat, die sind am Ende in der Erkenntnis auch von Nicht-Nazis, also nicht NSDAP-Lern, gewesen zu sagen, ja, das funktioniert hier so gerade nicht. Die parlamentarische Demokratie funktioniert nicht. Wir können uns nicht einigen, wir können keine Regierung bilden, wir können uns auch irgendwie, Papen rennt rein und legt die Mappe auf den Tisch und sagt, wir lösen uns wieder auf. Wir brauchen jetzt einen starken Führer, der das tut, was das Volk wirklich will, weil die Wahl nicht in der Lage ist, das auszuhandeln. Und die AfD und auch Aiwanger leider erzählt diese Geschichte, wenn er sagt, die Mehrheit oder die schweigende Mehrheit muss sich die Demokratie zurückholen. Das ist das, womit die Weimarer Republik am Ende gestürzt worden ist.
Maurice, vielen Dank für dieses sehr gutes Gespräch. Das hat mir sehr gut gefallen und ich war tatsächlich auch, ich hatte mich ja am Anfang so ein bisschen entschuldigt, dass das möglicherweise so, man könnte mir vorwerfen, dass dieses Gespräch biased ist. Aber ich finde, dass du beide Seiten, jede Perspektive toll mit mir diskutiert hast. Vielen Dank dafür.
Danke, danke. Du hast noch, du wolltest mir noch widersprechen zur DDR, das interessiert mich.
Weil machen wir eine extra Folge draus.
Machen wir eine extra Folge draus. Ne, aber ich sag das auch ganz offen, ich bin nicht mit allen Wassern, also ich bin kein Historiker, bei Gott, also ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren. Deswegen.
Also wir haben ein kleines Argument gegen deins, ich finde, es ist etwas hart, diesem Staat, der zum Teil mit Leuten, die Überlebende sind, gegründet wurde, in der Idee, wir gründen einen Staat, wo Antifaschismus großgeschrieben wird. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass in den letzten Lebens- und Atemzügen der DDR du da so einen konstruierten Antifaschismus hattest, aber ich würde den Leuten, die in die 48, 49 zurückkamen und diesen Staat gegründet haben, mit der echten, wirklich mit der echten Absicht, einen antifaschistischen Staat zu gründen, den würde ich das nicht absprechen.
Das stimmt auch und ich möchte auch nur sagen, dass das war nicht meine Intention, ich kann aber sein, dass das auch so geklungen hat. Also wie ich auf den Punkt komme, ist tatsächlich einfach nur ganz kurz. ich habe ja das Privileg, einen sehr alten Vater zu haben, der auch Journalist war in der Bundesrepublik und tatsächlich eigentlich die gesamte Nachkriegszeit, also ab den 70ern auch verfolgt hat. Also mein Vater ist 1950 geboren, das heißt, der ist irgendwann Anfang 20 zum HR, also der hat schon so ab den 70ern, wie gesagt, alles mitbekommen. Und er hat mir immer Geschichten erzählt, das ist natürlich anekdotische Evidenz, aber erzählt, wie er in den Ost gefahren ist. Und sobald du abs von den großen Straßen bist, die Leute in den Kleinen das Horst-Wessel-Lied gebrüllt haben. Ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass, das ist einfach so eine These, ich bin aber, wie gesagt, kein Historiker, dass ich sag mal, dass die Frustration mit dem DDR-Regime dazu geführt hat, dass der Faschismus, der ja der erklärte Gegner eines antifaschistischen Staates ist, dann auch an Attraktivität und an Schrecken verloren hat bei vielen, die gesagt haben, okay, wenn der Staat, den wir ablehnen, das ist jetzt natürlich plumpe Küchenpsychologie, wenn der Staat, den wir ablehnen, wenn der antifaschistisch ist, dann scheint also jetzt nicht viele Leute, aber dann scheint der Faschismus ja vielleicht was dran gewesen sein, zu sein. Einfach in so einer der Feind meines Feindes ist mein Freund Logik. Und das habe ich von vielen Leuten, die in der DDR waren, immer wieder so gehört. Und deshalb wiederhole ich sozusagen dann diese These. Aber ich bin nicht irgendwie in der Geschichtsforschung oder kann das sozusagen jetzt super, super krass analysieren, sondern mir haben einfach nur viele Leute immer wieder erzählt, dass die DDR so ein Scheinriese war. Und das ist was, also mein Vater hat mir zum Beispiel erzählt, der war mal irgendwie in der DDR und wurde dann von einem Volkspolizisten spontan verhaftet, weil er irgendwas Dummes gesagt hat. War aber ja natürlich ein Wessi, das heißt, da ist natürlich nichts passiert. Und dann auf einmal sah er, wie dann andere Volkspolizisten in Berlin neben der Mauer anfingen, sich Wodka einzukippen und irgendwie gesoffen und gegrölt haben. Und auf einmal lagen sich in den Armen, sodass man das Gefühl hatte, dieser Staat, der so tut, als wäre er total stark, war gar nicht stark, war furchtbar verletzlich. Es gab hunderttausende Lücken, man konnte eigentlich, wenn man nicht Pech hatte und bespitzelt wurde, irgendwie alles machen und gleichzeitig nichts. Und das führt bei mir schon auch zu dieser Erhärtung, dass vieles, was an Aufarbeitung in der Bundesrepublik zumindest passiert ist, in der DDR manchmal oder vielleicht auf dem Dorf in vielen Regionen noch weniger passierte als in Westdeutschland.
Wo ich dir zustimmen würde, ist, glaube ich, dass die Aufarbeitung auf dem Dorf ähnlich schwierig vonstatten gegangen ist. Wo ich dir widersprechen würde, ist, dass eben diese, okay, wir machen mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir wollen hier nicht Verwirrung machen. Und wir beide reden jetzt nochmal kurz weiter, nachdem wir beide Stopp drücken.